Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Digital Crossroad. Mein Name ist André Holstein und ich freue mich wie immer, dass ihr heute zuhört. Heute die letzte Folge kurz vorm Jahreswechsel und wir haben wieder ein sehr, sehr spannendes Thema, wie ich finde, das uns theoretisch alle betrifft, die meisten von uns aber faktisch kaum wahrnehmen, da nicht wirklich viel darüber kommuniziert wird und vielerorts, muss man leider sagen, auch viele Entwicklungen zurückstehen. Ich spreche über das Thema Smart Cities, also lebenswerte, attraktive Städte in Zeiten der Digitalisierung. Und was Smart Cities eigentlich sind, ob deutsche Städte der Digitalisierung hinterherlaufen und was generell an Ideen in deutschen Städten entwickelt wird zu dem Thema, darüber spreche ich heute mit einem ausgesprochenen Fachexperten zu dem Thema, nämlich Jürgen Germes. Jürgen ist Partner bei der Haselhorst Associates. Haselhorst, falls ihr sie noch nicht gehört habt, berät Städte und Stadtwerke bei der Entwicklung und Umsetzung von Smart City Konzepten und veröffentlicht eine vielbeachtete Smart City Ranking Studie jedes Jahr, in der über 400 Städte ab einer Größe von 30.000 Einwohnern gerankt und bewertet werden. Jürgen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst und herzlich willkommen hier im virtuellen Studio.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr darauf und bin ganz gespannt, was so kommt.
Ja, ich auch, denn ich finde, nach wie vor ist es ein Thema, das viel zu wenig in der Öffentlichkeit diskutiert wird. Aber vielleicht fangen wir mal mit der spannenden Frage an, die viel unter den Nägeln brennt. Was verstehen wir eigentlich unter Smart Cities? Also was steckt hinter diesem Konzept?
Das ist tatsächlich eine ganz spannende Frage am Anfang, denn als ich angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen, eine erste Smart-City-Strategie für eine Stadt zu entwickeln, ist das natürlich mal genau die Frage, was ist eigentlich Ziel des Ganzen? Und wenn ich so die öffentliche Diskussion verfolge, dann ist es zweigeteilt. Zum einen reden Menschen bei Smart-City immer über Vernetzung, Digitalisierung, Datenbanken, Nutzen urbaner Daten, Daten im urbanen Raum und wie kann ich alles miteinander verknüpfen? Ich sag mal, Stichwort Gesichtserkennung, China, soziale Konten in der einen Richtung und deutscher Datenschutz in der anderen Richtung. Gibt ein ganz, ganz spannendes Feld. Auf der anderen Seite sehe ich bei Smart City Menschen, die über Klimawandel, Nachhaltigkeit, CO2-Neutralität von Städten reden und das unter Smart City verstehen. Und dann gibt es auch noch die Mobilitätsexperten in dem Bereich. Also eine Unmenge von Themen, bei denen ich entweder ganz digital denke oder ganz nachhaltig denke. Für uns ist letztendlich die Antwort völlig losgelöst davon. Wir haben für uns die Antwort gefunden, Smart City ist ein Attraktivitätskonzept und beantwortet die einfache Frage, wie mache ich Städte attraktiver für Bürger, lebenswerter, und wie mache ich sie attraktiver für Unternehmen? Also ein bisschen Edelbesteck der Wirtschaftsförderung. Hört sich erstmal ganz, ganz anders an und nach einem ganz anderen Kontext an. Aber wenn ich mir dieses Ziel stelle und sage, wie mache ich Städte eigentlich attraktiv und noch attraktiver, um in Zukunft im Wettbewerb mit anderen gut zu bestehen, dann mache ich eigentlich genau das. Und ich frage mich, wie kann mir smarte Lösungen, wie kann mir Digitalisierung, wie kann mir Nachhaltigkeit sehen, wie können mir die dabei helfen? Und dann komme ich eigentlich zu einer sehr schönen, zielgerichteten Strategie, die einen großen Unterschied hat. Es geht nicht um den Selbstzweck von Digitalisierung, es geht nicht um den Selbstzweck irgendwelcher Maßnahmen, sondern es steckt eine klare Zielausrichtung dahinter. Und deswegen ist für uns das Thema Smart City einfach zu definieren in der Frage, wie mache ich Städte attraktiver für Bürger und attraktiver für Unternehmen.
Das klingt auf jeden Fall extrem sympathisch, würde ich sagen, weil ich bin auch kein Freund davon, Digitalisierung um des Digitalisierungszwecks zu machen. Auch wenn ich als Informatiker natürlich irgendwie immer das Gefühl habe, man müsste alles digitalisieren. Was aus eurer Sicht unterscheidet denn erfolgreiche Smart City-Städte von weniger erfolgreichen? Also wenn man so ein bisschen auf das Ranking guckt, aber auch so generell so ein bisschen herumhört. Ich habe gerade vorhin am Anfang gesagt, irgendwie betrifft es ja alle oder viele, wenn man jetzt nicht gerade als Eremit irgendwo als Einsiedler lebt, aber jeder bewegt sich ja heute in Städte, in denen ja irgendetwas passiert in der Regel. Und man hört aber trotzdem relativ wenig davon. Also es wird wenig publik, wenig kommuniziert. Ich beispielsweise, ich habe in viele Jahre in Köln gelebt und Köln ist nach eurem Ranking zumindest mal unter den Top 3 der deutschen Städte, aber ehrlicherweise habe ich so gut wie gar nichts davon mitbekommen. Mhm. Wie sehen denn erfolgreiche Smart City-Konzepte aus eurer Perspektive?
Also Köln ist ein anderes Thema, sollten wir uns gleich vielleicht nochmal drüber unterhalten. Erfolgreiche Smart City-Konzepte und erfolgreiche Smart Cities sind auch wieder zwei Themen. Und die Frage, sage ich mal, der Größenordnung von Städten, ob Köln mit, sage ich mal, einer kleinen Stadt wie Emden, Soest oder anderen 30, 40, 50.000 Einwohnerstädten vergleichbar ist, ist die dritte Frage, die dahinter steckt. Also die ist ziemlich multidimensional. Generell würde ich mal sagen.
Du meinst, ich habe die Frage schlecht formuliert.
Nein, gar nicht. Aber man kann sich ja mal an diesem Raster abarbeiten. Also was für mich der Erfolg ist von Städten, die heute im Ranking relativ weit oben sind. Da ist also, sag ich mal, Norderstedt und die Stadt Hamburg so eins der guten Beispiele, aber auch Köln. Das ist immer dieses Thema Glasfaserausbau. Also das Backbone, die zentrale Infrastruktur einer Smart City ist einfach das Glasfaser. Und wenn ich mir die angucke, die vorne liegen und die viel machen und bei denen viel passiert, dann ist das mit dem Wilhelm Tell, Tochter der Stadtwerke Norderstedt, eine Kleinstadt, die inzwischen 100% ihrer Bürger Fiber to the Home als Glasfasernetz angebunden hat. Die im Grunde für mich der Grund ist, warum Hamburg im Glasfaserausbau so weit vorne steht, warum es WLAN-Konzepte und als Geschäftsmodelle WLAN-Konzepte in U-Bahnen dort gibt. Und wir haben auch in Köln mit dem örtlichen Glasfaseranbieter Net Cologne, Net Aachen, sag ich mal, hier Städte, die dort ziemlich weit vorne sind. Also diese Kombination aus, bin ich frühzeitig in das Thema Glasfaser hinein und habe ich ein Stadtwerk, das mich hier, sage ich mal, als Versorger auch versorgt. Das ist eine der Kombinationen. Und die dritte ist dann die spannende Frage, habe ich mich strategisch damit beschäftigt oder mache ich das bei Chance? Also, ich sag mal, da gibt es ein bisschen Fördergeld für eine intelligente Straßenlaterne. Und dann nehme ich das Fördergeld, baue mir zwei intelligente Straßenlaternen, schreibe mir die Zeitung, ich bin smart. Das sind so Dinge, wo, wenn man dann tiefer mit den Kommunen arbeitet, ich habe das mal in einer Stadt erlebt, die hatten dann eine super tolle Parklösung mit einem Anbieter, als ich da hinkam, strategisch mal gearbeitet habe. Aber die haben wir schon, die wird auf jeden Fall Bestandteil unserer Roadmap. Das finden wir super gut. Da sind Sensoren, die werden wir verbauen und damit werden wir eine Parklösung finden. Stadt um 40.000, 50.000 Einwohner. Und ich habe dann nur die Frage gestellt, okay, wie viel werden denn die Bürger dafür zahlen? Wie sieht das Bezahlmodell aus? Und habe keine Antwort bekommen auf die Frage, wer denn nach dem Jahr Fördergeld weiterhin dieses System am Laufen halten wird und dafür zahlen, damit die Bürger damit parken können, habe ich auch keine Antwort bekommen. Das ist das Thema wieder eingestellt. Also die Frage tatsächlich, wo hängt das Geschäftsmodell dahinter, ist auch eine ganz wichtige. Und die, sag ich mal, früh ins Glasfaserthema einsteigen, die Stadtwerke haben, die ihre Rolle als Versorger begreifen. Also auch da ein Beispiel. Da lese ich immer und immer und immer wieder in Zeitungen, der Bürgermeister von Groß-Kleckersdorf, ich will jetzt niemanden hier mit Namen nennen, ist super begeistert. Die Deutsche Telekom wird unsere Stadt mit Glasfaser ausbauen. Jeder Bürger hat in 10 Jahren einen Glasfaseranschluss. Ja, super. Das Geschäftsmodell der Zukunft. Und ich bin Privat-Telekom-Aktionär, freue mich demnächst über höhere Dividende. Aber in Groß-Kleckersdorf wird es dann keinen Bus mehr geben und kein Hallenbad mehr. Weil die Geschäftsmodelle, die traditionell Stadtwerke finanzieren, werden ausgelaufen sein. Es wird, sage ich mal, mit Energie, der klassischen Energieversorgung, nicht mehr das Geld verdienbar sein wie noch vor 5 bis 10 Jahren. Und die Daseinsvorsorge wird über solche Geschäftsmodelle finanziert in den Städten. Und wer dort nicht für neue Geschäftsmodelle sorgt, wer nicht sieht, dass er bei Glasfaserausbau neue Ertragsquellen sich erschließt, wird einfach in der Daseinsvorsorge kein Geld mehr haben. Und dieses Thema, diese Verknüpfung von frühzeitig den Mut haben, in die Technologie einsteigen, das Ganze als wirtschaftliches Attraktivitätskonzept verstehen und auch Finanzierung und, sage ich mal, strategische Positionierung zu denken, das sind für mich die großen Erfolgsfaktoren. Ich hoffe, ich spanne den Bogen nicht zu groß.
Ja, nee, das ist so. nachvollziehbar. Jetzt hast du ja gerade davon gesprochen, dass es einen Unterschied gibt, vielleicht einfach nur nochmal, um, dass wir das nochmal ganz kurz aufgreifen, zwischen großen Städten vielleicht, eben wie die genannte Stadt Köln, aber auch kleinen Städten wie Emden oder Soest, die du genannt hast. Was unterscheidet die? Weil wenn ich mir das Förderprogramm zum Beispiel der Bundesregierung anschaue, das sind ja in den letzten Jahren fast 800 Millionen Euro ausgeschüttet worden an Städte, dann ist die Range sehr, sehr breit, also von wirklich großen bis ganz kleinen Städten. Und was unterscheidet die dann? Also warum ist jetzt vielleicht Köln dann eher weiter vorne als vielleicht eine kleinere Stadt? Weil ich habe gesehen, dass in dem Ranking ja durchaus, klar, ganz vorne stehen Städte wie München, Hamburg, Köln. Ja. Aber es taucht auch zum Beispiel eine Stadt wie Gelsenkirchen auf, mit der ich überhaupt nicht gerechnet hätte, ehrlicherweise. Ich meine, ich bin gebürtiger Ruhrgebietler, aber und nichts gegen Gelsenkirchen jetzt, ganz im Gegenteil. Aber damit hätte ich ja wahrscheinlich jetzt doch nicht als allererstes gerechnet.
Na, Glück auf. Also tatsächlich ist es so, dass Gelsenkirchen eine der Städte ist, wo in Deutschland im Moment mit am meisten passiert. Das hat aber mit der Ursprungsfrage, was unterscheidet große und kleine Städte, weniger zu tun. Da ist es einfach ein Team, was sich zusammengefunden hat und was dieses Gelände tatsächlich rings um die Schalke Arena begreift als Ausprobierfläche für moderne Technologien. Und da angedockt passiert im Moment ganz viel, wird auch in nächster Zeit noch viel passieren. Also überhaupt der gesamte Ruhrpott mit Bochum, mit Dortmund ist in den letzten Jahren mit ganz, ganz vielen Lösungen tatsächlich sehr weit nach vorne gekommen. Wir haben zu der Ursprungsfrage große, kleine Städte aus meiner Sicht keinen Unterschied in der Erfolgswahrscheinlichkeit, ob eine Stadt groß oder ob sie klein ist. Wir haben aber eine völlig unterschiedliche Ausgangssituation. Also ich sag mal, Köln mit verschiedenen Energieversorgern, mit verschiedenen großen Interessensgruppen, mächtigen Interessensgruppen und tiefen Schützengräben ist völlig anders als eine Stadt wie, nehmen wir mal Emden, 50.000 Einwohner, wo ich den Backbone der Stadt in einen Ratssaal kriege und mit denen gemeinsam eine Verabredung treffen kann. Mhm. Das heißt, die Frage, wie komme ich schnell nach vorne, ist in einer kleinen Stadt meistens einfacher. Die Frage, wie finanziere ich denn meine große Lösung? Wo kriege ich denn mal ein Budget her, um mal 100.000 Euro auszuprobieren? Kann ich in so einer Stadt meistens gar nicht lösen, während es in einer Millionenstadt relativ einfach gelöst ist, weil einfach die Budgets und die Zahlen 1-2-0 mehr haben. Das sind so ein bisschen die Unterscheidungen. Es hängt natürlich dahinter, Attraktivitätskonzept ist, ich sage mal, ein junger Mann, der eine Frau kennenlernen will, kann sich so hübsch machen, wie er will. Im Endeffekt muss auch mal rausgehen und da muss ich zeigen, um erfolgreich zu sein. Und das gilt auch für Smart City Konzepte und das ist auch eine Frage des Budgets. Also große Städte haben natürlich andere Budgets, andere Marketingmöglichkeiten, andere Möglichkeiten, Dinge auszuprobieren und auch darzustellen. Mhm. Nichtsdestotrotz, ich habe sie vor 2 Jahren Emerging Cities genannt, unsere Zielgruppe im Ranking. Ist das, was wir sehen und was wir tatsächlich fortschreitend sehen, ist, dass diesen Geschwindigkeitsvorteil immer mehr Kleinstädte, Mittelstädte nutzen, um sehr fokussiert, sehr strategisch orientiert ihre Städte attraktiver zu machen. Und deswegen sind solche Städte immer wieder, Norderstedt ist auch so ein Beispiel, Top 10 dieses Jahr, in Deutschland. Und das nicht nur durch das Glasfaserausbau, die beschäftigen sich parallel jetzt mit Strategieentwicklung, mit Attraktivitätskonzepten, die machen ganz, ganz viel. Das heißt, diese kleinen Mittelstädte nutzen diesen Geschwindigkeitsvorteil. Bei den großen sind es halt tatsächlich große Dinge, die bewegen, aber auch manchmal ein bisschen langsam. Mhm. Wenn man sich mal die Entwicklung der letzten Jahre anguckt, ist Hamburg, Köln, die geben sich nicht viel, aber die Entwicklung ist auch, da kommen wir zum dritten Teil, es gibt keine Stadt, die über 50% Digitalisierungsfortschritt nach unserem Ranking, nach unserer Methodik, wenn wir nachher später vielleicht noch ein bisschen darstellen hat. Das heißt, wir reden hier nicht über die Frage höchst digitaler Großstädte, die richtig viel bewegt haben, sondern wir reden eigentlich über ein Land, das in Summe extrem weit unter seinen Möglichkeiten bleibt und das in allen Städten. Da ist nicht ein Ausreißer dabei, den ich wirklich als digital bezeichnen würde. Wir reden über Digitalisierungsgrade, die nach unserem Maßstab bei allen Städten in Deutschland unter 50% liegen. Mhm.
Damit hast du mir im Grunde genommen schon meine nächste Frage so ein bisschen vorweggenommen. Die wäre nämlich gewesen, wo steht denn, also jetzt mal weg von den Einzelstädten, wo steht denn generell Deutschland im Smart City-Kontext? Also wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, dann sind wir eher unter unseren Möglichkeiten zurück. Das heißt, auf der anderen Seite, es gibt wahrscheinlich dann auch durchaus auch positive Beispiele in anderen Ländern vielleicht auch, wo man sieht, was eigentlich machbar wäre oder was gemacht werden könnte. Aber vielleicht nochmal zurück auf Deutschland. Wo siehst du da Deutschland jetzt generell oder überhaupt die Städte in Deutschland?
Also du hörst mich tief atmen, weil ich muss dann immer meine Erregung so ein bisschen herunterdrücken. Wir haben in der Wende 82 von Herrn Kohl eine Entscheidung der Bundesregierung unter Helmut Schmidt kassiert. Jedenfalls kenne ich diese Geschichte vom Hörensagen. Sie ist viel zu gut, um nicht weiter erzählt zu werden. Damals schon beschlossen, Deutschland in 20 Jahren mit Glasfaser auszubauen. Passiert ist nichts. Passieren tut auch heute immer mehr, aber als Flickenteppich. Dieses gesamte Backbone, was wir für Digitalisierung bräuchten, wo andere Städte mit Südkorea 90%, wir haben im OECD-Durchschnitt 35% Glasfaseranschlussquote. In Deutschland liegen wir unter 10%. Das heißt, wir sind an der Stelle tatsächlich hinterher. Wir haben Brückentechnologien oder Endtechnologien über das Vectoring, die gerade noch ausreichen, ja, die uns gerade im Grunde noch mitschwimmen lassen, sind aber da wirklich dabei, unsere Zukunft zu verpassen. International passiert an vielen Stellen viel mehr. Das hat natürlich auch andere Gründe. Also ich sage, nehmen wir mal die berühmten Beispiele Lettland, Estland in Osteuropa, wo ich fast keine Infrastruktur hatte und eine neue Infrastruktur bauen muss, fange ich natürlich gleich an, Glasfaser zu bauen. Da, wo ich in deutschen, historischen Altstädten wie in Heidelberg war ich mal, wenn sich die Tiefbaukosten in Heidelberg in der Altstadt anguckt, muss man sich nicht wundern, warum da noch kein Glasfaser liegt. Ja, es ist ein Unterschied. Wenn ich international über Smart City rede und sehe die großen Vorzeigeprojekte, sehe ich häufig Smart Cities, die auf grüner Wiese neu gebaut wurden. Da wird neben einer bestehenden Altstadt auf eine grüne Wiese ein neuer Stadtteil gebaut und der wird smart gemacht mit allen Möglichkeiten. Das ist Gott sei Dank nicht der deutsche Ansatz. Aber wir sind in Deutschland überhaupt nicht da, wo wir sein könnten. Thema Glasfaser ist das eine, Thema strategisches Beschäftigen damit und tatsächlich der für mich mangelnde Mut von Kommunalpolitikern, in der nächsten Infrastruktur auch diejenigen zu sein, die dort hinein investieren. Ich verstehe nicht, warum der Mut da war, in die elektrische, in die Gas- und in die Wasserinfrastruktur zu investieren, dort als Versorger in der Daseinsversorgung Geschäftsmodelle zu errichten. Und im Glasfaser ist dieser Mut seit 20 Jahren weg. Und man fängt an, diesen Markt zu verpassen und damit die Frage der künftigen Finanzierung von Daseinsvorsorge aus meiner Sicht zu gefährden an vielen Stellen. Mhm. Das ist so ein bisschen das, wo ich sage, da bin ich ein bisschen mutlos. Auf der anderen Seite sehen wir in unserem Ranking in den letzten Jahren, dass sich viel tut, dass sich viel in Kleinstädten tut. Ich sehe vom Gesetzgeber das Bemühen mit Fördergeldern viel zu tun. Fördergelder sind nun mal immer so, wie sie sind, mit, ich sehe immer so ein bisschen vergiftet Hilfestellung, in der immer große Nachteile hängen, muss man immer sehr vorsichtig sein, aber es ist zumindest ein Bemühen da. Das macht mir so ein bisschen mehr Mut. Und da wir in Summe in Deutschland immer noch sehr stark aufgestellt sind, werden wir auch das gucken. Aber es wird einfach Zeit, dass wir da massiv hineingehen in dieses Thema.
Was kann ich denn, also Fördergelder ist das eine, Bund, Länder, also die Länder fördern ja zum Teil auch. Aber was habe ich noch für kreative Möglichkeiten als Stadt, wenn ich mich mit solchen Konzepten auseinandersetze und mir vielleicht auch schon erste Strategien überlegt habe? Was kann ich dann machen, um da an passende Konzepte zu kommen?
Fördergelder ist für mich, und das ist leider in der Realität andersrum. In der Realität sehe ich, es gibt gerade die Fördermittelstelle der Kommunen sagt, es gibt Fördermittel für die und die Lösung und da wird entschieden, ob man das macht. Aus meiner Sicht völliger Nonsens, Dinge so anzufangen. Der richtigere Weg ist Fördermittel und die Frage, ob ich ein Fördermittel dafür brauche, haben will und ob es das gibt, ganz ans Ende zu stellen. Am Anfang geht es darum, Attraktivitätsgewinne zu erzielen. Das heißt, sich strategisch zu fragen, wer bin ich eigentlich? Nehmen wir nochmal wieder Emden ganz oben in Norddeutschland und dann nehmen wir mal unseren Firmensitz Starnberg, ähnlich groß, ganz unten in Süddeutschland, mit so einer starken S-Bahn-Anbindung an München, kurz vor den Alpen. Völlig andere Voraussetzungen. Strukturwandel in Emden ohne Ende, reiche Leute, die in Starnberg Wohnsitze haben, Industrialisierungsstand sehr hoch in Emden, fast nur Wohnstandort in Starnberg, also völlig andere Ausgangssituation und eine völlig andere Zielgruppe, für die ich attraktiv werden muss und völlig andere Maßnahmen, die ich treffe, um dahin zu kommen. Kein Fördergeld der Welt wird diese beiden Städte gleichsam versorgen können. Also muss ich mich fragen, wer bin ich und wer will ich in 10, 15, 20 Jahren sein? Wie kann ich für die Zielgruppe von Bürgern und für die Zielgruppe von Unternehmen, die ich habe, wie kann ich dafür attraktiver werden? Also Zielgruppe heißt zum Beispiel, dass wir bei der Strategie in Emden, die ich selber gemacht habe, deswegen komme ich wahrscheinlich immer wieder auf dieses Beispiel, sehr stark die jungen Fachkräfte angezielt haben, die alle ihr Studium noch in Emden machen, dann fürs Berufsleben nach Kiel, Berlin oder sonst wo hinziehen und als Rentner wieder zurückkommen. Wie kriege ich Arbeitsplätze geschaffen für diese jungen Leute, dass diese Stadt so attraktiv bleibt, dass sie ihre Steuern dort zahlen, dass sie da bleiben, dass sie dort leben? Wie kriege ich die Unternehmen, die dafür notwendig sind an diesem Standort? Solche Attraktivitätskonzepte als erstes entwickeln, sich dann zu fragen, wie kann mir Smart City, wie kann mir Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Energiewirtschaft, wie kann mir diese Geschäftsmodelle dabei helfen? Und am Ende dann über die Finanzierung zu gehen. Und dann zum Beispiel zu sehen, dass geförderter Ausbau im Glasfaserbereich andere Materialliste heißt, viel teurer Ausbau, schlechteres Geschäftsmodell. Im Thema Smart City mit einem bis letztes Jahr tollem und sehr hochwertigen, was den Betrag betrifft, Förderprogramm des Innenministers, aber auch mit einem Verwaltungsaufwand dahinter, der mindestens mal 2 bis 3 Stellen Vollzeit erfordert, um überhaupt dieses Fördermittel durchzuadministrieren durch den Prozess. So, mich dann am Ende zu fragen, das ist das, was ich wirklich will, das ist der Zeitbedarf, in dem ich es wirklich realisieren will, und wie finanziere ich es denn? Und ich glaube, dass man dort in Geschäftsmodellen denken muss, dass das Ganze sich rechnen muss und dass letztendlich am Ende Wohlstand und Wachstum dabei rauskommen muss und nicht irgendeine digitale Lösung, für die ich irgendein Fördermittel habe, bei dem ich mich nicht frage, wer denn dauerhaft bereit sein wird, dafür Geld zu zahlen und wer denn dauerhaft davon tatsächlich hohen Nutzen haben wird. Mhm. Also Fördermittel ist für mich da wirklich der falsche Weg. Im Einzelfall kann das zur Finanzierung helfen, aber mehr auch nicht.
Mhm. Stadtwerke sind hier offensichtlich sehr wichtig, insbesondere auch vor dem Hintergrund der lokalen Infrastrukturentwicklung, also Stichwort Glasfaser, haben wir jetzt ja gerade schon ausführlich darüber gesprochen. Aber es gibt ja vielleicht auch lokale angesiedelte Industrie oder überregionale Industrie, also große Industrieunternehmen, die dabei helfen können, solche Konzepte, die man als Strategie entwickelt hat, auch umzusetzen. Wie gehe ich denn als Kommune oder Stadt bei einem solchen Thema vor?
Also, Thema Stadtwerke ist für mich ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor für Smart City-Themen, weil ich sag mal, wie bin ich in das Thema Smart City gekommen als Person? Das ist eigentlich schon die kurze Nebengeschichte, die es erläutert. Ich komme eigentlich aus einem Berufsumfeld und das ist auch der Kern unseres heutigen Beratungsunternehmens, das sich mit den Themen Sanierung, Restrukturierung beschäftigt. Das heißt, wir beschäftigen uns im Kern des Unternehmens viel mit Unternehmen, die in Krisensituationen stecken, denen wir helfen, aus diesen Krisensituationen herauszukommen. Und da gab es mal so 2014, 2015, bis dahin hatte ich mit dem Thema Smart City sehr wenig zu tun, kein Markt. Und ich habe mich gefragt, was sind eigentlich die Unternehmen, die die größte strategische Krise aus meiner Einschätzung haben, und bin auf den Markt der Energiewirtschaft und der Stadtwerke gekommen. Weil ich dort meine zu sehen, dass die Geschäftsmodelle der klassischen Energieversorgung, die heute die Daseinsvorsorge finanzieren, in den nächsten Jahren eben über die Energiewende, eben weil Wind und Sonne kostenfrei sind, stark rückläufig sein werden und sich diese Stadtwerke neue Ertragsquellen erschließen müssen. Das Suchen nach neuen Geschäftsmodellen ist heute auf jedem Stadtwerkekongress eins der ganz wichtigen großen Themen. Deswegen ist auch das Thema Smart City da. Und die Frage für Stadtwerke ist, aus der Stadtwerke-Sicht, ich bin der Versorger in meiner Kommune. Wie positioniere ich mich eigentlich im Thema digitale Daseinsvorsorge? Will ich das Geschäftsfeld wirklich weggeben und es anderen überlassen, Industrieunternehmen, oder will ich der Versorger sein im Thema digitale Daseinsvorsorge? Und wenn ich Kommune bin und will Smart City haben, wer soll es sonst tun? Der, ich sag mal, Schattenhaushalt mit dem größten Budget, der in dessen Portfolio das Thema Infrastruktur passt, in dem das Thema des Betreibens von Infrastruktur passt, vielleicht nicht das Thema Telekommunikation, aber das kann man dazu lernen, ist nun mal das Stadtwerk. Deswegen ist, sag ich mal, die treibende Kraft dahinter für mich die Verbindung zwischen Stadtwerk und Stadt für ein erfolgreiches Konzept. Und jetzt kommt die zweite Frage, was muss ich tun, um es erfolgreich zu machen? Ich will attraktiv werden für Bürger und für Unternehmen. Also muss ich genau diese Zielgruppen fragen, was macht mich denn für euch attraktiver? Ich kann keine Smart City Konzepte in der Stube entwickeln. Wir machen das bei uns klassischerweise so, dass wir in dem ersten Schritt, ich nenne das immer so das Backbone der Stadt, also die in den Stadtverwaltungen, in den Dezernaten, die in der IHK, die in, sag ich mal, den wesentlichen städtischen Institutionen so das Rückgrat dieser Stadt darstellen, dass wir die in Workshops zusammenholen, um von dieser Seite aus ein Stück vorzuarbeiten, dass wir dann über Bürgerworkshops gehen und die Themenfelder abgreifen, zu sagen, was ist die DNA dieser Stadt? Es geht jetzt nicht um Leitbildentwicklung, sondern wirklich um die Frage Digitalisierung. Dann, was ist die DNA dieser Stadt? Was sind die Attraktivitätsfelder, bei denen Digitalisierung helfen kann? Und in welche Handlungsfelder wollen wir uns entwickeln? Und dann gehen wir über viele Workshops an Projektideen, an Ideen, wie wir Attraktivitätsgewinne erzielen können, machen daraus eine Roadmap und gehen damit in die Umsetzung. Und ich glaube, dieser integrative Prozess, also mit den richtigen Treibern zu machen und wirklich alle, für die ich attraktiv werden will, auch einzubinden, um da die richtigen Maßnahmen zu definieren, das ist der Erfolgsfaktor.
Das klingt auf jeden Fall für mich sehr schlüssig und nachvollziehbar. Danke dafür, Jürgen. Zum Abschluss vielleicht noch eine spannende Frage, die man ja gerne Experten stellt in Bezug auf die Einschätzung für die Zukunft. Wir haben jetzt viel darüber geredet, wo Deutschland steht oder wo die deutschen Städte stehen. Aber die Frage ist ja, wo könnten sie in 5 bis 10 Jahren stehen? Also was ist so deine Einschätzung? Was passiert so in den nächsten 5 bis 10 Jahren in dem Umfeld? Was werden wir bis dahin vielleicht erlebt haben?
Wie ist deine Lieblingsantwort? Das kommt darauf an. Für mich ist das große Erfolgskriterium, an dem wir uns messen lassen werden in Deutschland, ob wir es schaffen, jetzt schnell, rechtzeitig, zügig unser Land tatsächlich mit Glasfaser auszubauen. Und ich kann da nur wirklich den dringenden Appell an alle, die zuhören und Stadtwerke nahe sind, schaut euch dieses Geschäftsmodell an, realisiert es, geht da rein. Ich glaube, dass wir überhaupt keine andere Chance haben, als erfolgreich zu sein. Und deswegen werden wir auch erfolgreich werden. Wir sehen im Moment ja an den aktuellen Krisensituationen, Umbau-Energiesystem, an anderen Themen, wie unglaublich schnell Druck erfolgreich machen kann. Und das, was wir im Moment haben, ja, und das, aber das ist das, was im Moment passiert, ist ein für das Thema Smart City der absolute Turbo. Also wenn ich in Richtung Nachhaltigkeit denke, Klimawandel denke, sind extrem viele Handlungsfelder in den Städten zu treffen. Das alles geht aber nicht ohne Digitalisierung. Also Klimawandel heißt, ich nehme immer den Menschen als Beispiel, ich habe einen Menschen mit einem Herzen und Millionen von kleinen Verbrauchern als Zellen und der fängt plötzlich an, in allen Körperteilen Herzen zu entwickeln, die gleichzeitig Energie verbrauchen, weil sie nur mal pumpen und gleichzeitig Blut in den Kreislauf pumpen, will aber seinen Blutdruck konstant halten und will auch alle Organe lebendig und beweglich halten. Die Rechenleistung des Hirns muss dann deutlich größer werden. Und das ist dasselbe, was uns im Moment der Klimawandel im Thema Digitalisierung bescheren wird. Wir werden diesen Umbau der Energiesysteme nicht mit dicken Kupferkabeln von der Nordsee bis nach Bayern schaffen. Wir werden es nur schaffen, wenn wir extremst in Digitalisierung investieren, dort extreme Fortschritte machen. Dafür brauchen wir Glasfaserkabel, dafür brauchen wir schnelle Datenleitungen. Und das geht im Moment von der Mikroebene des Hausanschlusses zwei Nachbarn in diesem Jahr mit Photovoltaik, mit Wallbox, mit Hausbatterie. Da muss Intelligenz hinein. Das ist völlig unabänderlich. Gleichzeitig habe ich das Thema Mobilität dranhängen. Elektromobilität, Ladesäulen, das werde ich auch nicht über noch mehr Ladestationen lösen können. Ich werde es nur über noch mehr Digitalisierung lösen können. Wie kriege ich die Stromabrechnung sauber? Wie kriege ich das Laden meines Autos auf meine private Stromabrechnung zu Hause? Wie kriege ich Tarife sauber abgerechnet? Ich brauche mehr Datenleitung, ich brauche mehr Digitalisierung. Also eigentlich gibt es keine Herausforderung unserer Zeit, die wir analog lösen können. Und deswegen wird das Thema Digitalisierung groß werden und die Aufgaben werden wir in den Kommunen lösen müssen. Das ist, sag ich mal, das wird globale Richtlinien bedürfen, da wird die Bundespolitik handeln müssen, aber letztendlich muss es in den Kommunen, in den Städten, in den Stadtwerken gelöst werden. Und weil dieser Druck im Moment so enorm zunimmt und weil wir so enorm große Aufgaben vor uns haben und uns, sag ich mal, das Versagen im Thema Klimawandel als eines der Beispiele überhaupt nicht leisten können, werden wir doch erfolgreich sein. Und deswegen, glaube ich, wird das Thema Smart City stark vorangehen.
Und du glaubst auch, dass die Kommunen in der Lage sind, das zu lösen?
Das ist politisch alternativlos. Es ist die Frage, wie kriege ich die Finanzierung in die Kommunen rein? Schöner wäre es, wenn die alle ein Stadtwerk hätten, das 100% seiner Bürger mit Fiber to the Home und Glasfaserkabel angeschlossen hat. Ja, und künftig, sage ich mal, damit sehr vernünftig Geld verdienen könnte. So muss über Staat, über Land, über das Umlagesystem genügend Geld in die Kommunen gepumpt werden, dass sie dieser Aufgabe gerecht werden. Wir als Bundesrepublik Deutschland wollen den Klimawandel beseitigen. Also müssen wir das Geld dahin lenken, wo die Aufgaben erledigt werden. Ich kann auch staatliche Organisationen gründen, die werden nicht so effizient sein. Aber das ist auch eine zweite Frage, wie ich es finanziere, wie ich das Geld hinlege. Die Kernfrage war ja, wird es hinterher mehr Smart City geben? Und die kann ich nur mit Ja beantworten, weil es mehr Digitalisierung geben wird und weil die Aufgaben genau da zu lösen sind. Ja, ich kann es nur lösen, wenn ich Photovoltaik auf die Häuser bringe, wenn ich Winterkraftanlagen näher dran bringe und wenn in den Kommunen diese Hausaufgaben gelöst werden.
Was impliziert, dass in den Kommunen auch die Sensibilität dafür da ist, dass man an solche Themen herangeht. Und da sind wir ja vielleicht wieder bei meinem Eingangsstatement. Mein Eindruck ist, es passiert wahrscheinlich in vielen Kommunen etwas. Man bekommt nur nicht sonderlich viel davon mit, was ja nicht unbedingt schlimm sein muss. Mhm. Dennoch glaube ich, dass man wahrscheinlich auch in Zukunft mehr die Bürger dann einbinden muss, wenn man genau zu solchen Lösungen kommen möchte, wie du sie beschrieben hast, die letztendlich dann auch, weil ich muss ja irgendwie am Ende des Tages auch mit dem Kunden mal reden, ja, sonst habe ich keine Konzepte, die in irgendeiner Weise auch abgenommen und angenommen werden von den Menschen, die in den Städten auch leben.
Also ich hoffe mal, und das ist etwas, was ich tatsächlich in den Kommunen beobachtet habe in den letzten zwei Jahren, dieses Thema Covid hat defokussiert, weil sich Politik auf kommunaler Ebene mit dem Aufstellen von weißen Zelten, Teststationen, Regelwerken mit unglaublich viel Aufwand beschäftigen musste. Also ich glaube, das kann man gar nicht hoch genug schätzen, wie viel Kraft das in den Kommunen gekostet hat. Ohne dass ich jetzt ein Kommunalvertreter bin, ich bin eigentlich genau das Gegenteil. Deswegen glaube ich, wäre in den letzten zwei Jahren mehr passiert, es wären mehr finanzielle Mittel da gewesen, es wäre mehr Wunsch und Wille da gewesen. Wenn ich dann aber sehe, was trotzdem passiert, also wir waren jetzt vor wenigen Wochen in Barcelona auf der Smart City Messe, da ist ein großer Stand von NRW, von Hessen, von Bayern, wie viele Kommunen dort hingefahren sind, wie viele Wirtschaftsförderer dort Vorträge gehalten haben, wie viele Projekte dort vorgestellt worden sind, das ist wieder deutlich mehr geworden. Und von da aus bin ich da eigentlich guter Dinge. Und wie gesagt, das Dritte ist genau wie Covid, alle dazu gebracht hat, unter dem Druck, sich intensivst mit Virologie zu beschäftigen, wird das Thema Klimawandel, werden die jetzigen Krisen uns damit dazu zwingen, uns mit Digitalisierung zu beschäftigen. Wir haben da keine andere Chance.
Ja, das ist wirklich ein super Schlusswort. Danke dir dafür, Jürgen. Wir haben keine andere Chance. Ja, also Jürgen, erst nochmal vielen Dank für deine Zeit und für deine Ausführungen und Einschätzungen zu dem Thema. Es war sehr, sehr spannend, interessant und ich denke, es gibt noch zahlreiche weitere Themen, die man rund um den Themenkomplex Smart Cities diskutieren könnte. Ich hoffe also, wir sehen uns im nächsten Jahr nochmal an der einen oder anderen Stelle wieder. Wünsche dir jetzt und natürlich den Zuhörern alles Gute, ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleib gesund und bis ins nächste Jahr. Bis dann. Tschüss.
Ja, frohes, smarte Weihnachten. Tschüss.